SWR 2 Zeitgenossen.
Am Mikrofon ist Dietrich Brandts und zu Gast ist der Leipziger Maler Michael Triegel. Das heißt, eigentlich sind wir ja bei Ihnen zu Gast in Ihrem Atelier in der alten Baumwollspinnerei in Leipzig. So sage ich erstmal vielen Dank und herzlich willkommen, Michael Triegel.
Ja, schönen guten Tag. Schön, dass Sie da sind.
Der deutsche Papstmaler, das ist das Etikett, das Ihnen angeheftet wurde. So sind Sie einer breiten Öffentlichkeit bekannt geworden, weil Sie im Jahr 2010 Papst Benedikt XVI. Porträtiert haben im Auftrag der Diözese Regensburg. Sie waren schon damals einer der wichtigsten Gegenwartskünstler in Deutschland, der religiöse Inhalte malt, auch antike Mythen immer wieder neu ins Bild setzt. Aber vor allem sind es doch biblische Szenen und christliche Symbole, die Sie alle neu deuten. Das Abendmahl, die Kreuzigung, die Auferstehung oder auch die Weihnachtsszene, wenn Sie zum Beispiel das Jesuskind in den offenen Brustkorb eines frisch geschlachteten Tieres setzen, wie in eine Krippe, oder wenn Sie das Lamm Gottes als gehäuteten Kadaver zeigen, sozusagen küchenfertig. So hat man das in religiöser Malerei vorher, glaube ich, noch nicht gesehen. Über dieses Osterthema würde ich jetzt gerne zuerst mit Ihnen sprechen, weil wir dieses Gespräch ja kurz vor Ostern aufzeichnen. Die Feiertage verbringen Sie, wie schon so oft, auf der Insel Procida im Golf von Neapel. Warum ist dieses italienische Ostern auf Procida für Sie so wichtig, Herr Triegel? Was finden Sie dort zum Beispiel bei der großen Karfreitagsprozession, dem Corteo de Misteri?
Auf der einen Seite ist es, glaube ich, da ich relativ rational bin, immer wieder eine Überraschung, was da für Emotionen auch freigesetzt werden, was da, und das sagt natürlich der Name Mysteri schon, was für Mysterien da gefeiert werden, die eben nicht so sehr mit einer Wortgläubigkeit zu tun haben, sondern auch mit unmittelbarer Lebenserfahrung und Lebensanschauung. Lachs gesagt, eine süditalienische Todesbesoffenheit sich da Bahn bricht und gleichzeitig wird die Mater Dolorosa über die Insel getragen. Und natürlich, ich arbeite dann dort, ich zeichne, ich skizziere Menschen, ich mache Landschaftsaquarelle. Und insofern ist es für mich einfach mal eine wunderbare Gelegenheit, jetzt auch aus diesem Raum des Ateliers, wo ich natürlich pausenlos mich selbst reflektiere, auch rauszukommen und wieder neue Anregungen zu bekommen.
Also es ist einerseits ein religiöses Erlebnis für Sie, aber andererseits finden Sie dort auch Szenen, Menschen, Gesichter, die dann Eingang finden in Ihre Kunst. Im Naumburger Dom zum Beispiel, da haben Sie einen Marienaltar gemacht. Da ist zum Beispiel auf der linken Seite ein junger Mann mit dunkler Hautfarbe. Da habe ich gesehen, es gibt eine Zeichnung. Da sieht man einen jungen Mann, der sieht eigentlich fast genauso aus wie der, hat auch die gleiche Kopfbedeckung. Das ist jemand, den Sie dort auf Procida gefunden haben und dann übernommen haben.
Genau so. Ich habe den dort gesehen, 2019 das erste Mal, habe ihn skizziert, habe dann etliche Fotos gemacht. Es war eine Szene, die ich ganz schön fand. In einer großen Selbstverständlichkeit standen da mehrere Jugendliche beieinander und er eben als Schwarzer in großer Selbstverständlichkeit eben dabei. Es wurde nicht gefragt, ob er gut genug Italienisch spreche oder wo er herkäme oder seine Eltern, sondern einfach, ob er die heiligen Figuren mittragen kann. Und da hatte ich ihn gezeichnet, habe dann in Leipzig ein Bild von ihm gemalt, war vor anderthalb Jahren, vor zwei Jahren, das letzte Mal auf Procida und hatte noch dieses Gemälde des damals wahrscheinlich um die 13-Jährigen auf dem Handy, habe ihn dann angesprochen, nachdem ich ihn das letzte Mal wieder getroffen habe und habe ihm das gezeigt und gesagt, das bist du doch. Und er guckte sich das eine Weile an und ich weiß nicht, ob mein Italienisch nicht verstanden hat. Jedenfalls sagte er, das könnte er nicht sein, das ist ein Gemälde von einem alten Meister und das habe ich in dem Fall einfach auch stehen lassen. Das fand ich irgendwo ganz schön.
Ja, es gibt ja noch andere Personen auf diesen Bildern, also diesen Marienaltar, das ist die Mitteltafel dieses Altars im Naumburger Dom, das sind rechts außen Petrus und Paulus zum Beispiel, der Mann mit der roten Basecap, das müsste Petrus sein. Gab es den oder gibt es den auch in Wirklichkeit?
Auch den gibt es in Wirklichkeit, beide gibt es in Wirklichkeit. Eigentlich gibt es alle dargestellten Figuren des Naumburger Altars in Wirklichkeit. Das ist mir durchaus wichtig, dass ich also nicht Abziehbilder male, sondern dass ich letztlich auch, wenn ich versuche, Inhalte, in dem Falle auch Glaubensinhalte zu transportieren, das am besten Glaube schaffen zu können, indem ich die abstrakten Ideen beglaubige durch eine Wirklichkeitsanschauung. Und zum Beispiel Peter und Paul, der Paulus ist ein jüdischer Rabbi, den ich in Jerusalem an der Klagemauer getroffen und gezeichnet habe.
Das ist ein alter Mann mit einem Vollbart und der hat so einen typischen Rabbinerhut auf.
Genau so, ganz eindrucksvolles Gesicht. Ja, und der Petrus, der uns fast verschmitzt anguckt, den habe ich in Rom getroffen. Der saß an der Kirchenschwelle, hat gebettelt und Damals habe ich noch gar nicht gewusst, dass ich einst diesen Naumburger Altar malen werde. Aber ich habe damals gedacht, wenn ich irgendwann mal einen Petrus brauche, das ist mein Petrus.
Und wieso ein Bettler? Also er trägt eine Basecap statt einer Tiara. Die Papstkrone ist durch diese amerikanische Mütze ersetzt, die er vielleicht als Bettler gefunden hat auf dem Petersplatz. Warum ein Bettler?
Weil er einfach erstmal so aussah, dass ich denke, das ist ein unglaublich berührendes, bewegendes Gesicht, das mir die Figur eines Petrus auch beglaubigen kann. Denn man kann ja natürlich auch den historischen Petrus sich nicht mit vollem Ornat und Tiara durch Rom bewegen sehen, sondern der musste natürlich auch seine junge Gemeinde über Wasser halten. Und ich kann mir vorstellen, dass da viele schon auch zugesehen haben, dass sie Almosen empfangen haben. Aber das war gar nicht die erste Intention, sondern es war einfach dieses anrührende menschliche Gesicht. Ich habe ihn also gefragt, ob ich ihn zeichnen könnte und habe ihm Geld dafür gegeben. Und mit mir hat das aber umso mehr gemacht, denn es ist ja gemeinhin so, wenn ich einen Bettler sehe, gebe ich ihm was, aber dieses Geben ist ja ein Geben von oben nach unten. Und man kauft sich für einen kleinen Moment sein schlechtes Gewissen vielleicht los, geht aber möglichst schnell auch weiter und hat für den Tag das Gefühl gehabt, eine gute Tat begangen zu haben. Aber ich musste mich in dem Falle halt neben ihn setzen, auf diese Kirchenstufe. Und da war eben schon dieses Gefälle von oben nach unten nicht mehr so. Und als ich ihn dann nach einer Skizze, die ich in Rom gemacht habe, in Leipzig wiederum als Gemälde gemacht habe, habe ich ihn sogar in Untersicht gemacht. Also eben das quasi noch stärker heroisiert, weil ich auch das Gefühl hatte, es geht in dem Moment gar nicht darum, ist das jetzt Petrus oder der Bettler, sondern es ist ein Mensch, es ist das Individuum, das mich fasziniert und das ich darstellen will.
Und so ist dieser Bettler jetzt im Naumburger Dom zu sehen, auf der Mitteltafel eines Altars, der eine besondere Geschichte hat. Lukas Cranach hat den Altar dort gemalt. Der ist im Bildersturm der Reformationszeit, Mitte des 16. Jahrhunderts, zerstört worden, teilweise. Die Seitentafeln sind erhalten geblieben. Und dann haben sich die Domstifter irgendwann dazu entschlossen, diesen Altar wiederherzustellen, haben sie beauftragt, den zu malen, die Mitteltafel, Vorder- und Rückseite. Hinten haben sie einen auferstehenden Christus gemalt, der buchstäblich im Naumburger Dom auferstehen kann, so sieht es zumindest aus. Vorne ist natürlich, weil es ein Marienaltar ist, die Maria im Mittelpunkt, die Mutter Gottes. Und der haben sie nun das Gesicht ihrer Tochter gegeben. Wieso das?
Naja, ich wollte natürlich nicht meine Tochter zur Ehre der Altäre erheben, aber auch da war es mir wichtig, diese Liebe, die von der Figur ausgehen sollte, zu beglaubigen durch ein Gesicht, das ich halt am meisten liebe. Also ich habe da am meisten Bezug gehabt und ich wollte nicht irgendwie auch mir eine Figur ausdenken, eine idealische Marienfigur. Und da habe ich unsere Tochter Elisabeth gebeten, ob sie Modell sitzen kann, habe meine Frau gemalt als Mutter Mariens, als Anna also.
Genau, die steht direkt rechts hinter ihrer Tochter. Also Mutter und Tochter sind auf dem Bild vereint. Das war auch die Absicht, eine reale Mutter-Tochter-Beziehung zu zeigen?
Genau, das war die Überlegung. Es sollte schon eine ganz konkrete Beziehung zwischen beiden geben. Und das ist mir in allen Bildern eigentlich immer ungeheuer wichtig, dass man das Gefühl hat, selbst die Figuren, die man aus dem Mythos kennt, aus dem griechisch-römischen Kontext oder aus der Bibel, dass man das Gefühl hat, man könnte denen begegnen. Das sind also nicht nur die Götter, die irgendwo in der Ferne oder in einer ästhetischen Sphäre nur wohnen, sondern die könnte ich im Alltag treffen.
Dadurch sind sie ja auch Gegenwart. Das hat ein berühmter Vorläufer von Ihnen, Caravaggio, ganz stark zum Beispiel gemacht, hat immer wieder einen neuen Christus gemalt, immer wieder hat er Jungs in der Hafenkneipe kennengelernt, man kennt die Geschichten, und hat sie dann in sein Bild gesetzt. Machen Sie das auch, um das Geschehen, das Biblische zum Beispiel, zu vergegenwärtigen, um zu zeigen, das ist keine 2000 Jahre zurückliegende Vergangenheit.
Ja, genau, das ist eigentlich die Überlegung. In dem Zusammenhang war natürlich auch die Rückseite des Altars für mich durchaus wichtig. Man hat aber da keine Beschreibung, was drauf war. Man weiß nur, dass der Bischof, der ihnen einen Auftrag gegeben hat, sich hinter dem Altar hat beisetzen lassen mit dem Blick nach Osten, also auch mit dem Blick auf die Rückseite des Altars. Und das schien mir das Naheliegendste, dass es eine Auferstehung gewesen sein kann, denn jüngstes Gericht und Pantokrator ist an den Fenstern schon dargestellt. Deshalb habe ich gedacht, was ist mehr Gegenwart, als ihn just in dem Raum, in dem sich der Betrachter des Bildes auch befindet, auferstehen zu lassen. Also habe ich den Raum gedoppelt. Das, was man hinter dem Bild wahrnimmt als realen Kirchenraum, habe ich also auch im Bild gemalt, sodass quasi so ein Trompe-l'œil-Effekt entsteht.
Ja, man ist als Betrachter jetzt ja eigentlich quasi dabei.
Man ist dabei.
Wie eine Filmszene am Filmset. Man sieht, wie der gerade aufersteht.
Genau so. Und in dem Moment eben, wo ich in diesem Dom bin.
Also absolute Gegenwart, das ist auf der Mitteltafel auf der Rückseite zu sehen. Nun hat dieser Altar noch eine Predella, so eine Art Unterbau könnte man das nennen, wo Holbein zum Beispiel seinen berühmten sterbenden Christus hineingemalt hat. Bei ihnen ist das Grab auf der Rückseite leer, also die Predella ist ein Grab, da liegt nur eine Dornenkrone drin und noch ein paar andere Sachen. Und auf der Vorderseite haben sie Symbole in die Predella hineingemalt, die alle mit dem Abendmahl in Verbindung stehen. Also Weintrauben, klar, das Blut Christi, Brot, dies ist mein Leib, dann ein angebissener Apfel, als hätte der neugierige Adam gerade von der verbotenen Frucht probiert. Steht natürlich für die Erbsünde, die durch den Kreuzestod getilgt wurde. Ganz praktische Frage, Herr Triegel, haben Sie den Apfel selber angebissen, bevor Sie ihn gemalt haben?
Das habe ich tatsächlich, natürlich. Ich habe mehrere Äpfel natürlich angebissen, um zu sehen, welche Bissspuren mich ästhetisch am meisten befriedigen.
Also bis der erstmal die richtige Form hatte, mussten Sie zubeißen?
Natürlich, klar. Alles letztlich auf dieser Predella sind konkrete Gegenstände, die ich hier auch im Atelier hatte. Das ist ja auch ein Schafsschädel zu sehen, ein Lammschädel. Und auch da bin ich zum Metzger gefahren und habe mir eben dieses Lamm geholt.
Lag dann hier bei Ihnen im Atelier, vor Ihnen, auf irgendeinem Karton und das haben Sie abgemalt?
Dann habe ich es gemalt. Ich brauche auch die unmittelbare Anschauung und ich brauche auch den Gegenstand. Also nur ein Foto, auch wenn man glaubt, es hat sowas Authentisches. Es lügt ja auch sehr schnell. Es ist ein zufälliger Lichteinfall, der, wenn ich das Foto sehe, glaubhaft ist. Wenn ich es abmale, merkt man, dann stimmt die Verkürzung des Armes nicht. Deshalb brauche ich diese Präsenz auch des Gegenstandes vor mir.
Gilt es denn auch zum Beispiel für die Dornenkrone, die Sie auf die Rückseite des Altars gemalt haben? Unten in der Predella, in diesem leeren Grab, liegt eine Dornenkrone. Haben Sie sich da Rosenzweige geholt und geflochten, sie vor sich hingelegt und dann auch, ja, ich sag's mal so, platt abgemalt?
Genau so habe ich es gemacht. Die hängt hier noch an der Wand im Atelier. Ja, das ist mir wichtig, weil das ist ja was, was ich an Malern wie Caravaggio oder wie Sorbaran so male, dass die eigentlich es schaffen, dieses Physische in was Metaphysisches zu übersetzen. Aber diesen Schritt, den brauche ich einfach, von dem Sichtbaren zu einem Unsichtbaren zu kommen, das ist mir ungeheuer wichtig.
Christliche Symbolik findet man in ganz vielen Ihrer Bilder, zum Beispiel in dem barmherzigen Christus, den Sie für die St. Peter und Paul Kirche in Würzburg gemalt haben. Da liegt links unten neben den Füßen des Barmherzigen eine Mohnblüte, die steht für den Schlaf. Rechts unten ist ein Schmetterling, der steht natürlich für die Auferstehung. Man sieht in vielen Ihrer Bildern auch Symbole der Vergänglichkeit, die erwähnten Schädel schon, auch Totenköpfe, menschliche Totenköpfe. Daneben dann christliche Erkennungszeichen wie Regenbogen, Fische oder natürlich auch die weiße Schwertlilie. Das sind Symbole, die in dieser Weise auch Albrecht Dürer oder Matthias Grünewald gemalt haben. Ist das für Sie deswegen ein direkter Rückbezug auf diese Maler der Renaissance?
Ja, die Maler der Renaissance waren für mich immer schon ungeheuer wichtig, eigentlich seit Kindertagen, als ich das erste Mal dann vielleicht mit 10 Jahren in Dresden die alten Meister gesehen habe, ist damals schon sehr schnell der Wunsch entstanden, ich will Maler werden und ich will genauso malen. Und das war zuerst einmal eigentlich eine ästhetische Faszination, die ich hatte. Es waren Farben, vielleicht auch in dieser grauen DDR, in der ich groß geworden bin. Es waren Farben, die geleuchtet haben. Es war auf einmal etwas Schönes, was mich ungeheuer tief berührt hat. Und da habe ich relativ früh schon angefangen, mich auch mit den Ikonografien, mit den Symbolen, mit den Inhalten und Texten auseinanderzusetzen und habe damals festgestellt, und das gilt eigentlich bis heute, dass bestimmte Symbole, auch wenn ich sie gar nicht unmittelbar mehr kenne und entschlüsseln kann, trotzdem noch was mit mir machen. Selbst so ein simpler Satz wie Grün ist die Hoffnung ist natürlich abgeleitet, Grün als Farbe der Hoffnung, als symbolische Farbe der Hoffnung, abgeleitet von einer unmittelbaren Anschauung, weil im Frühjahr einfach alles wieder grün wird. Und deshalb denke ich, dass selbst wenn ich bestimmte Symbole gar nicht mehr intellektuell entschlüsseln kann, dass sie emotional doch noch zu uns sprechen können. Also es ist nicht so ein Perpetuieren des Gleichen und eine Liebe der Tradition, das durchaus auch. Aber es ist eigentlich immer wieder die Neugier, was zu entdecken, was mir fremd ist. Und das entdecke ich gerade in Symbolen sehr oft.
Sie haben Ihre Biografie gerade erwähnt, 1968 in Erfurt geboren, damals noch DDR. Als Sie 13 Jahre alt waren, da haben Sie sich zum Geburtstag einen Bildband von Dürer gewünscht. Das muss Anfang der 80er Jahre gewesen sein. Waren die alten Meister in der Gemäldesammlung in Dresden, die Sie auch schon erwähnt haben, da ist zum Beispiel Raphael, die Sixtinische Madonna, war das auch sowas wie eine Gegenwelt zu dieser grauen, tristen, braun gefärbten DDR?
Absolut. Das war für mich die Gegenwelt. Die war zum Teil realer für mich als das, was mich umgeben hat. Nun kann man natürlich sagen, das ist ein Eskapismus in die Ästhetik, war es vielleicht sogar auch. Ich bin auch nicht so mutig gewesen, dass ich damals, was mich an der DDR gestört hat, angesprochen hätte. Ich habe mir da einfach meine Wahlverwandten gesucht. Und ich würde auf vieles aus dieser Biografie gern verzichten und hätte es gerne anders erlebt als Jugendlicher. Aber die andere Frage, die ich mir immer wieder stelle, ist natürlich, wie hätte ich als Jugendlicher anders reagieren müssen? Ich war natürlich auch zu feige, in der Schule zu opponieren. Ich wollte natürlich Abitur machen. Aber was ich wichtig an dieser Zeit finde, ist, dass man zumindest vor dieser Frage immer stand. Bin ich jetzt opportunistisch und halte lieber den Mund, weil ich will Kunst studieren? Bin ich so mutig, auszusprechen, was mir nicht passt und riskiere da natürlich soziale Ächtung oder vielleicht sogar das Gefängnis? Aber man musste diese Frage sich stellen. Und ich glaube, das ist was, was wahrscheinlich bei vielen Ostdeutschen immer noch eine Rolle spielt, wie man sich zu gesellschaftlichen Verhältnissen positioniert. Und selbst wenn ich mir heute vorwerfen muss, dass ich zu sehr den Mund gehalten habe, habe ich das doch mit schlechtem Gewissen damals gemacht und gar nicht, indem ich gar nicht erst darüber nachgedacht habe.
Über diese Erfahrung haben Sie 2014 mal eine Rede gehalten, ich glaube es war in den USA, mit dem Titel Die andere Freiheit. Da haben Sie gesagt, ich lehnte die Politik der herrschenden Partei ab, aber was Sie jetzt auch gerade schon erwähnten, war als sehr junger Mensch nicht mutig genug dagegen aufzustehen, haben also andere Freiheiten, andere Freiräume gesucht. In der Malerei haben Sie sie gefunden, auch in der Lektüre. Das kann man auch Ihrer großen Ausstellung ehemals in der Kunsthalle Rostock, Cur Deus, warum Gott entnehmen, da haben Sie selbst kuratiert, neben jedes Bild einen Text gestellt, der Ihnen wichtig war. Da waren also Goethe, Dostojewski, Celan, Proust dabei, auch Novalis, der Romantiker, der das Unsichtbare sehen wollte, was Ihnen offenbar zentral ist, wie Sie vorhin gesagt haben. Und dann immer wieder Nietzsche.
Es ist natürlich die verbotene Frucht gewesen, die mich da besonders gereizt hat. Nietzsche war ja in der DDR gar nicht zu lesen. Also es wurde nicht herausgegeben. Du konntest dir in den Büchereien den Zarathustra nicht ausleihen. Man konnte also bloß mit Genehmigung Nietzsche lesen. Ich habe dann als erstes, das war das einzig frei verfügbare Buch in der Stadtbibliothek, die Gedichte gelesen, die natürlich auch aus wichtigen Werken sind, und habe mir dann einfach auch im Wissen, das ist jetzt was ja fast Konspiratives, aus dem Westen Nietzsche schicken lassen. Genauso wie ich damals in der damaligen Zeit anfing, die Bibel zu lesen. Also gerade vielleicht in einer Zeit, wo andere den Punk gehuldigt haben, habe ich eben auch da eine Gegenbewegung für mich gesucht und eben gerade dort gefunden, wo ich wusste, die ist nicht gut gelitten in dem Staat.
Da gibt es einen Satz in der Morgenröte von Nietzsche, bei dem ich dachte, das könnte eigentlich fast so was wie der Wahlspruch von Michael Triegel sein. Der geht so: Beiseite gehen, sich Zeit lassen, still werden, langsam werden, Hintergedanken mit offengelassenen Türen.
Na, großartig. Genau das ist eigentlich das, was ich hier im Atelier versuche. Und da merke ich nur in der Retrospektion, dass dieses Zeitlassen für mich immer schon sehr wichtig gewesen ist und dass es jetzt meistens noch langsamer wird. Ich glaube, auch das ist eine, vielleicht sogar eine Trotzreaktion, wie damals meine Nietzsche-Lektüre zu einer sich immer mehr beschleunigenden Zeit. Und da setze ich eben diese Langsamkeit dagegen, die Langsamkeit der Beobachtung, aber letztlich auch die Langsamkeit des Malprozesses, quasi im Stil der alten Meister im ersten Moment. Diese Technik ist sehr aufwendig und sehr langwierig. Es ist mit einer Vorzeichnung, mit einer Untermalung in Eitempera und dann mit vielen Lasuren, wo ich dann auch wiederum damit umgehen kann.
Dann ist ja die Kunst, auch mit dem Rückbezug auf die alten Meister, für Sie immer noch sowas wie eine Gegenwelt. In Ihrer frühen Zeit, in der Jugend, in der DDR, aber heute immer noch?
Es ist genau das Gleiche. Es haben sich manche Vorzeichen geändert, aber die Gegenwelt ist bestehen geblieben. Das war mir aber relativ schnell, eigentlich 3 Tage nach der Wende schon klar, wo in der DDR die alten Meister auch eine Welt des Geistes, eigentlich eine Welt der Vertikalen, wo ich das Gefühl hatte, die Welt der Horizontalen ist mir versperrt. Also habe ich meine Freiheit in der Vertikalen gesucht. Nun konnte ich auf einmal reisen und stellte fest, da wo ich gegen das Grau dieser DDR versuchte, als junger Mensch anzumalen, das konnte ich natürlich nicht, hatte ja noch gar nicht mit dem Studium begonnen, habe ich festgestellt, als ich dann im Westen war, natürlich überwältigend, Aber da war es nicht das Grau, da war es eine Buntheit. Und diese Buntheit hatte auch nicht mit der Farbigkeit und Schönheit was zu tun, die ich gesucht habe. Die hat mich vollkommen überfordert. Und auch da war dann nach 2 Tagen klar, ich muss erstmal meine Schutzräume wieder aufsuchen und bin ins Städel und in die Pinakothek und in die Staatsgalerie Stuttgart gegangen.
Also Sie wussten früh, dass Sie Maler werden wollten. Die alten Meister spielten früh eine Rolle. Dann mussten Sie aber in der Endphase der DDR erstmal Ihren Armeedienst ableisten. Sie konnten nicht gleich zum Studium.
Ich war die 18 Monate Grundwehrdienst in Bad Frankenhausen ausgerechnet, wo Tübke, der für mich durchaus auch sehr wichtig ist, das große Bauernkriegspanorama gemalt hat. Und auch dort habe ich aber gemerkt, man kann sich seine Freiräume suchen.
Haben Sie die auch überstanden, dank Ihrer Gegenwelten?
Genau das. Durch Lektüre und letztlich aber auch dadurch, dass ich was konnte schon. Ich konnte zeichnen, ich konnte schreiben. Ich wurde erst als Schreiber eingesetzt und dann habe ich Karten gezeichnet für den Stab. Und am Ende, das war ja das Absurde in der DDR, man wollte ja immer zeigen auch, wie man in die Breite auch kulturell wirkt, hat man gesagt, das letzte halbe Jahr gehst du in das Clubhaus, in das Kulturhaus der NVA in Bad Frankenhausen und wirst dort Leiter der Arbeitsgemeinschaft Malen und Zeichnen. Der Witz war nur, dass ich auch das einzige Mitglied war, aber man konnte das abrechnen bei der Division in Halle. Und da habe ich im Prinzip ein halbes Jahr mich auf mein Studium vorbereiten können, indem ich dann Naturstudien betrieben habe und ab und zu die Jägerbälle der Offiziere mit gemalten Wildschweinen bestückt habe. Also es war eine absurde Situation.
Sie waren im Sommer 89 fertig mit Ihrem Militärdienst? Sommer 89, der große Umbruch. Viele haben Urlaub in Ungarn gemacht und dann rüber gemacht in den Westen, weil die Grenze zu Österreich geöffnet worden ist. Auch Sie haben Urlaub in Ungarn gemacht, sind aber nicht geflüchtet. Warum wollten Sie nicht in den Westen, Herr Triegel?
Ich wollte in den Westen, nur wollte ich das später, weil ich erst in Leipzig Kunst studieren wollte. Mir war damals schon klar, das, was ich lernen will, kann ich eigentlich nur in Leipzig an der Hochschule für Grafik und Buchkunst lernen. Da gibt es eine Tradition der Zeichnung, des Bezugs auf Literatur. Man konnte Maltechnik lernen, es ging um Porträt und Akt. Das hätte ich an der Westdeutschen Kunsthochschule so nicht lernen können. Das habe ich dann nach der Wende auch bestätigt gefunden, indem ich mir dann woanders Kunsthochschulen angeguckt habe. Und ich habe zu Abiturzeiten mit einem damaligen Freund mir geschworen, wenn wir diese Armeezeit halbwegs überstehen, fahren wir danach gemeinsam nach Ungarn. Dieser Freund hat sehr gekämpft, ein Medizinstudium zu bekommen. Das wurde ihm erst verwehrt. Der Vater war Chef des katholischen Krankenhauses, eher bekennender Katholik. Es ging dann auf Umwegen, dass er also auch diesen Studienplatz bekam. Und ich hatte meine Eignungsprüfung gemacht, hatte die bestanden in Leipzig. Und es war klar, ich würde studieren. Aber wir haben gesagt, so, wir fahren nach Ungarn. Und Freunde meiner Eltern, denen ganz klar war, wir kommen nach Ungarn, um nach Österreich zu gehen, fragten uns, wie lange wir bleiben wollen und wann sie uns an die Grenze fahren sollen, und waren dann vollkommen konsterniert, als wir sagten, nee, wieso, wir machen jetzt Urlaub und fahren zurück, wir studieren erstmal. Mir war damals schon klar, dass ich nicht, wenn die DDR weiter bestanden hätte, da geblieben wäre. Aber ich wollte letztlich noch das lernen, was ich glaubte, in Leipzig nur lernen zu können.
An dieser Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig, da waren berühmte Leute, Maler der DDR, Werner Tübke, haben Sie schon erwähnt, mit seinem großen Bauernkriegspanorama der Sixtina des Nordens in Bad Frankenhausen. Sie haben dann bei einem Tübke-Schüler, bei Arno Rink, studiert und auch bei Ulrich Hachulla und haben dort 1994 eigentlich sowas wie ihr erstes großes christliches oder religiöses Programmbild gemalt. Das ist eine Abendmahlszene, die direkt Bezug nimmt auf Leonardo, aber völlig neu interpretiert, eigentlich radikal anders. Normalerweise ist es ja so, wie bei Leonardo, alle Jünger sitzen an einem langen Tisch. Neben Jesus sitzt in der Regel Johannes, der Lieblingsjünger. Vorne am Tisch sitzt Judas, gut sichtbar in der Regel der Beutel mit den Silberlingen, also das antisemitische Urbild des angeblich amoralischen, geldgeilen Juden, der bereit ist, seinen Herrn an die Staatsmacht zu verraten gegen Cash. All das fehlt bei Ihnen in Ihrem Abendmahl von 1994, als Sie noch Student waren. Bei Ihnen sitzt Jesus alleine am Tisch. Völlig verlassen und einsam von allen. Brot und Wein gibt's auch nicht. Die Wassergläser sind nicht gefüllt. Es liegt noch ein Ei ganz links am Tisch. Das steht natürlich für die Auferstehung des Ei. Noch eine rote Kirsche für das Blut Christi vergossen am Kreuz. Und vor allem hat dieser Jesus kein Gesicht, kein Antlitz. Es ist nur Blattgold wie eine Ikone. Eine einsame, verlassene Ikone. Warum haben Sie Jesus so gemalt?
Ja, wissen Sie, wenn ich ein Bild anfange, ist mir oft gar nicht bewusst, was ich da eigentlich mache. Die Bilder drängen sich mir auf als visuelle Vorstellungen. Und ich fange dann an zu malen, wenn es so intensiv wird, dass ich sonst nicht loswerden kann. Und während des Malens fange ich eigentlich erst an, darüber nachzudenken, warum dieser Jesus allein sein muss und warum er kein Gesicht haben muss in dem Falle. Für mich war es ein Bild von Einsamkeit. Persönlich empfunden in der damaligen Zeit, verlassen sein, verraten sein, das wollte ich in den Mittelpunkt stellen und wollte gleichzeitig auch mir die Frage stellen, die mir zuerst in Rom bei meiner ersten Romreise 1990 aufschlug, was ist von dem ganzen Zauber denn eigentlich übrig geblieben? Sprechen die Inhalte noch zu mir? Und dieses Abendmahl als ein Bild des Verlassenseins, der Einsamkeit, stellt natürlich auch die Frage, was übrig geblieben ist von seiner Lehre. Wo sind die Jünger? Folgen ihm welche tatsächlich noch? Ist überhaupt auch in der Institution Kirche noch ein menschliches Antlitz zu sehen? Und man kann das sicherlich doppelt deuten, aber wir können auch sagen, von dem ganzen Zauber ist eben nur der Goldglanz übrig geblieben, also die reine Materialität des kostbarsten Edelmetalls. Und dazwischen changiert das bis hin zu einem Umstand, dass ich irgendwann eingeladen wurde von der Deutschen Gesellschaft für Psychoanalyse zu einer Emeritierungsveranstaltung eines Professors und der trug einen Festvortrag just zu diesem Bild vor. Und ich hatte erst ein bisschen Sorge hinzufahren, habe dann gedacht, es sollte ein anschließendes Gespräch geben. 60 Psychoanalytiker und du nimmst das Wasserglas und die entschlüsseln sofort, was du für Komplexe hast. Also ich hatte schon irgendwie meine Probleme da. Es war aber dann wahnsinnig interessant, denn auch bei den ins Bild hineinführenden drei Stufen, die ich gemalt habe, ist auf der vorletzten Stufe ein kleiner Cartolino abgelegt, also ein kleines Zettelchen, auf dem ich signiert habe. Das habe ich damals gemacht, weil ich dachte, naja, du spielst mit dieser Renaissanceform und machst es genauso wie Bellini. Der hat oft einen Zettel im Bild, da steht dann Johannes Bellinus Fezit. Machst du auch. Und dieser Psychoanalytiker hat 10 Minuten über diesen Zettel referiert, dass ich also versuche, mich dem Göttlichen, dem Ewigen, auch dem Glauben zu nähern, aber diese letzte Stufe könnte ich nicht überschreiten und würde da quasi mein Selbst mit meinem Namen wie so ein Ex-Voto ablegen. Habe ich mir beim Malen überhaupt nicht gedacht, aber es ist durchaus richtig.
Ja, man sieht das Bild ja so, dass Christus im Zentrum steht. Auch die Zentralperspektive in dem Bild läuft direkt auf dieses leere Gesicht zu. Und vorne ist das Individuum Michael Triegel. Da denkt man sofort an ein Gedicht von Gottfried Benn. Nur zwei Dinge, die Leere und das gezeichnete Ich. Vorne das Ich, das sind Sie. Man kann auch viele Zweifel hineinlegen in diese Bilder, die Sie gemalt haben. Und muss vielleicht dazu sagen, dass Sie damals noch nicht getauft waren. Sie sind als Kind nicht getauft worden. Das haben Sie dann später nachgeholt, 2014. Und im Umfeld dieser Taufe, ein Jahr vorher, haben Sie wieder so ein Zweifelbild gemalt. Deus absconditus, also der verborgene Gott. Es ist eigentlich eine Kreuzigungsszene. Man sieht aber von dem Gekreuzigten nur Hände und Füße, weil der Rest verdeckt ist von einem Tuch. Jetzt kann man fragen, wie findet man trotzdem zu ihm? Und dann kommen die Gegenstände ins Spiel, die sie in das Bild hineingemalt haben. Da ist rechts zum Beispiel so eine gotische Holzfigur, ein Gekreuzigter zu sehen. Der ist aber in so einer Kiste, also eigentlich Gerümpel kann weg. Unten links ein Schafskopf, wie in vielen anderen Bildern von ihnen, in einem Umzugskarton, kann abtransportiert werden. Dann ist links eine Marienfigur, also in den Farben der Dreieinigkeit gemalt, rot, gold und blau und das Innenfutter ist grün, wie die Hoffnung, aber es ist gar keine Figur, kein Mensch mehr drin, es ist nur noch die leere Hülle, also auch hier wieder die Leere. Daneben ist eine Schreibmaschine der Marke Ideal, da könnte man jetzt das Bekenntnis draufschreiben oder den heiligen Text, aber die schwebt, ist also nicht zu gebrauchen. Nur ganz unten rechts in diesem Bild, da ist ein kleiner betender Büßer in einem weißen Gewand. Da haben Sie sich hineingemalt, oder?
Da habe ich mich durchaus hineingemalt. Er ist viel kleiner als alles sonst auf diesem Bild. Er kann aber durch diese kleinen Augenschlitze auch nicht den Blick, auch diese Wahrheit nicht erkennen. Also auch da ist das Gesichtsfeld eingeschränkt. Für mich das Wichtigste an diesem Bild ist ein kleiner Zettel, der vor den Füßen des Gekreuzigten, deren Zehen man noch sieht. Man sieht das Blut runterlaufen, aber just vor der Wunde, die der Nagel geschlagen hat, ist ein kleiner Zettel. Und da ist es ein Dreieck drauf gemalt. Da steht Pater, Filius, Spiritus, also Vater, Sohn und Geist. Und zwischen diesen drei Worten ist immer ein Pfeil und da steht dran Non est. Also der Vater ist nicht der Sohn ist nicht der Geist nicht der Vater.
Eine scholastische Formel, um sich die Dreieinigkeit zu erklären und damit einen Zugang zu Gott zu finden über die Rationalität. Rationalität. Aber genau. Das scheint ja bei Ihnen ausgeschieden zu sein. Also über die Rationalität konnten Sie nicht zu dem Glauben finden 2013, wo Sie sich dann 2014 haben taufen lassen.
Ja, das war genau diese Idee. Also ein scholastischer Versuch, intellektuell sich diesem Geheimnis zu nähern. Nur das Geheimnis, das entschlüsselt ist, ist natürlich kein Geheimnis mehr. Und das Problem bei dieser Intellektualisierung ist, dass man genau das Wichtigste nämlich nicht wahrnimmt, die Wunde, das Verletztsein, das Bluten, den Schmerz, der Voraussetzung für das Mitleid ist.
Sind Ihre Bilder deshalb so oft Sinnbilder, weil dadurch Glauben sinnlich erfahren wird und eben nicht über den Intellekt?
Ich glaube, genau das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich für mich zumindest mir erkläre, dass ich katholisch geworden bin und nicht evangelisch. Hätte vielleicht auch nahegelegen, vom Text auszugehen, von der Ratio auch, vom Erklären des Wortes. Für mich ist das große Geheimnis, das, was für mich im Zentrum steht, das sich nie ganz entschlüsselt und dem ich mich aber durch sinnliche Wahrnehmung zu nähern versuche. Denn ich glaube, darum geht es genau bei meinen Bildern. Ich habe ja keine Antworten. Ich male ja eigentlich nur meine Fragen, meine Zweifel und meine Sehnsüchte. Und die stelle ich zur Disposition. Und dazu kann man sich irgendwie verhalten oder eben auch nicht.
Eine dieser Sehnsüchte scheint Gott zu sein oder der Glauben zu sein, selbst ein gläubiger Mensch zu sein.
Aber als ich mich taufen ließ oder als ich mich entschieden habe, ich habe ja lange, lange danach gesucht. Ich habe schon in der Jugend gesagt, wie großartig das wäre, glauben zu können. Fragte mich natürlich, was ist es, was du da suchst? Suchst du vielleicht ein autoritäres Vaterbild, das seine Autorität eben nicht nur behauptet, wie ich das persönlich kennengelernt habe, sondern sie einfach auch hat und die man annehmen kann? Ist es vielleicht ja eine Jenseitsvorstellung, die dich entrückt aus einer Gegenwart, die dich sonst, ich wusste es nicht, es war immer diese Sehnsucht. Und lange war dann, als ich schon glaubte, relativ weit zu sein und gedacht habe, man könnte sich eigentlich auch taufen lassen, war die Sorge, dass mit diesem Schritt der Taufe, dass dann vielleicht genau das wegbricht, was für mich meine Arbeit immer ausgemacht hat, eben Zweifel zu thematisieren.
Also der Zweifel, der eigentlich die Kreativität anschiebt.
Weil er natürlich einem die Fragen aufzwingt, sich mit Dingen zu beschäftigen. Dann, wenn ich eine Sache vollkommen besitze, brauche ich ja mich um ihren Besitz gar nicht mehr zu kümmern. Und wo ich danach gemerkt habe, dass nicht nur dieser Grund meiner Arbeit, nämlich auch Zweifel und Sehnsüchte, nicht weg sind, sondern im Gegenteil, die sind jetzt da, nach wie vor. Und die sind natürlich viel existenzieller, weil sie ja eine ganze Lebensentscheidung in Frage stellen. Damals vor der Taufe war es ein intellektuelles Spiel. Jetzt muss ich mich natürlich fragen, wenn der Zweifel kommt, ja, war das überhaupt richtig, was du da gemacht hast?
Sie haben sich sehr oft selbst porträtiert früher und oft auch als Christus. Da gibt es zum Beispiel von 2002 die Auferstehung, das sind eindeutig Sie. 2012 das Bild Karfreitag 1300, würde ich sagen, das ist auch der Michael Triegel. Genauso die Kirchenfenster in Köthen, da hat der Christus auch eine sehr starke Ähnlichkeit mit Ihnen. Und sogar die kleine Bleistiftzeichnung von dem Jesusknaben, die eine Madonna von Ihnen in Händen hält, da haben Sie ein Kinderfoto von sich abgemalt. Nun sind Selbstporträts natürlich immer Selbstbefragungen. Deshalb, wen oder was malen Sie eigentlich, wenn Sie Christus malen?
Ja, jetzt male ich nicht mehr mich. Also das war vielleicht gerade in dem Frühwerk der Versuch, selbst meinen Ort zu finden mit all den Zweifeln, die ich habe, mit all den Sorgen, mit meinen ganzen Ängstlichkeiten. Das hat in den letzten Jahren extrem abgenommen. Ich interessiere mich jetzt nicht mehr so sehr fürs Selbstporträt.
Einmal haben Sie sich auch als Hiob gemalt. Das ist typologisch der Vorläufer von Christus, der leidgeprüfte Hiob. Also ein Mann, dem man wirklich alles genommen hat. Erst seinen Besitz, dann sind seine 10 Kinder plötzlich gestorben. Dann hat Gott dem Teufel erlaubt, ihn am ganzen Körper mit krebsartigen Geschwüren zu übersäen. So haben Sie ihn auch gemalt als Schmerzensmann, wieder mit Ihrem Gesicht. Warum haben Sie Hiob Ihr eigenes Antlitz gegeben? Was verbinden Sie so sehr mit dem Leidgeprüften, dass Sie sich ja buchstäblich in ihn hineingemalt haben?
Na, es heißt ja nicht zufällig Mitleiden. Und es ist schon der Versuch auch, vielleicht auch persönliches Leiden, über das ich gar nicht sprechen will, deshalb male ich die Bilder, darzustellen, um vielleicht zum Mitleid aufzurufen, das ich vielleicht sonst nicht bekommen würde. Auf der anderen Seite bietet es eben dem Betrachter auch die Möglichkeit, einen menschlichen Zugang eben zu jemandem, der Schmerz empfunden hat, zu bekommen. Aber ich glaube schon, diese Glaubenssuche, die hat auch mit dieser Rolle was zu tun. Dieses Gefühl, dieses zeitweise Gefühl, auch in der Jugend allein zu sein, Schmerz zu empfinden, Angst zu haben und vielleicht durch dieses gesteigerte heroische Vorbild Jesu Christi darin einen Sinn zu finden.
Und dann scheinen sie ja sehr stark aus dem Unterbewussten heraus zu malen. Das entnehme ich zumindest einem Bild, das Um Mitternacht heißt. Das hängt im Dommuseum in Würzburg. Da sieht man einen Christus auf dem Thron, der trägt mehr oder weniger ihre Gesichtszüge. Von links allerdings kommt ein Fischschwarm ins Bild geschwommen, also das Symbol der frühen Christen. Und mit diesem Fischschwarm kommen aber zwei bedrohlich scharfe Küchenmesser auf diesen Christus, der ihre Gesichtszüge trägt. Und da fiel mir natürlich sofort ein Satz von Ihnen ein, nämlich: Meine Bilder sind vielleicht so etwas wie Schutzschilde, die mich vor meinen Ängsten bewahren. Vor welchen Ängsten bewahren Ihre Bilder Sie?
Ich glaube, ich mal die Bilder genau deshalb, um es nicht zu formulieren. Würde ich Ihnen jetzt hier auch nicht sagen können und wollen, welche Ängste das sind. Aber ich glaube, das kann man ahnen, wenn man die Bilder sieht. Und ich glaube, das ist auch gar nicht so wichtig, um welche ganz persönlichen Ängste von mir es geht. Ich glaube, das ist wichtiger, dass ich, indem ich meine eigenen Ängste thematisiere, dem Betrachter ein Angebot gebe, seine eigenen auch darin zu sehen.
Da mache ich mal einen Versuch, Herr Triegel. In vielen Ihrer Bildern gibt es diese Symbole der Vergänglichkeit. Man sieht viel Tod, genauer gesagt viel Totes. Also zum Beispiel das schon erwähnte Osterlamm in Würzburg, ein gehäutetes Tier. Im Naumburger Marienaltar auf der Predella der Vorderseite der erwähnte blutige, geschächtete Schafskopf. Oder in der Weihnachtsszene, die Sie für den Altar der Kirche in Baunach gemalt haben, in Franken, da liegt das Jesuskind in dem aufgebrochenen Brustkorb, vielleicht die Rippen eines Ochsen, der zum Stall gehört, oder die Rippen eines Lamms. Und über dieser Krippe hängt ein ganzer Kranz aus Tier- und Menschenschädeln. Und in der Mitte dieses Totenkranzes sieht man dann einen Fötus in der Fruchtblase. Das erinnert natürlich an das barocke Gedicht: Mitten im Leben sind wir vom Tod umgeben. Wie kommt's, dass so viel Tod in Ihren Bildern ist, Herr Triegel?
Es ist auf der einen Seite durchaus Angst vor Krankheit und Tod aus ganz persönlicher Betroffenheit. Es ist aber auch der Versuch in der Zeit und Gesellschaft, die gerade diese Themen so ausklammert, darauf hinzuweisen, dass sie existenzieller Teil unseres Lebens sind. Bei vielen meiner Stillleben auch, bei anderen Bildern, habe ich schwarze Hintergründe. Und ich glaube, das ist auch thematisch genau die Antwort auf die Frage: Nur vor diesem schwarzen Hintergrund kann ich die Farben absolut zum Leuchten bringen. Wenn ich den Tod ausklammere, dann weiß ich nicht, wie kostbar das Leben ist. Also das eine bedingt bei mir immer das andere.
Also Sie malen die Ängste und übermalen sie gleich mal.
Ja, vielleicht. Na, ich lege sie ja erstmal frei oder ich stelle sie dar. Und ich glaube, das Verdrängte, das wissen wir aus der Psychiatrie, das Verdrängte wird schnell zur Psychose. Indem ich sie aber darstelle, verlieren sie für mich einen Teil ihres Schreckens. Das ist vielleicht der Hauptgrund.
Jetzt müssen wir von dem ganzen Hintergrund dessen, was wir gerade alles besprochen haben, Herr Triegel, natürlich noch über Ihr Papstporträt sprechen. 2010 entstanden im Auftrag der Diözese Regensburg. Es gab eine kleine Audienz oder Begegnung mit dem Papst. Da soll der Mann zu Ihnen gesagt haben: Sie sind also jetzt mein Raphael. Stimmt das?
Das stimmt. Das war natürlich der Situation geschuldet. Ich muss zugeben, da habe ich gedacht, war ja nun auch einiges vor meiner Taufe, jetzt triffst du einen Papst. Vielleicht wird das so ein Damaskus-Erlebnis. Jemanden, den ich unglaublich interessant finde, bei allen Ambivalenzen, die ich damals und auch zum Teil heute noch spüre, aber der für mich sehr wichtig war, weil ich durch ihn immer wieder verstehen konnte, dass Glaube und Vernunft sich nicht widersprechen müssen. Also es war schon für mich eine aufregende Situation, ihn zu malen, ihn malen zu können und 2 Stunden Zeit zu haben, ihn zu zeichnen, während einer Audienz, die mich allerdings als Ganzes vollkommen irritiert hat. Also es war eigentlich wie vor einem Popkonzert, wo die Leute sich auf das Erscheinen ihres Stars erstmal freuten und sich heiß gemacht haben. Die Polen sangen Marienhymnen, die Italiener brüllten Benedetto, die Spanier Viva España und eine Sinti- und Roma-Kapelle spielten die ungarischen Tänze von Brahms und dann kommt Benedikt und predigt über Bonaventura. Also ich hatte das Gefühl, dass nicht nur ich allein dort bin und mich fremd fühle, sondern dass er sich irgendwie in diesem ganzen Zirkus, um es so lapidar zu sagen, auch fremd fühlen muss als einer, der eigentlich nur noch seine Bücher schreiben wollte. Ich glaube, das ist auch in dieses Porträt eingeflossen. Und nachdem ich mich dann sehr auf das Zeichnen und Fotografieren verlegt hatte, kam der Zeremonienmeister und sagte: Seine Heiligkeit will mich noch sprechen. Man läuft dann 12 Stufen hoch und es sind einige Leute vor mir gewesen und es kam jemand und sagte: Ja, Sie sind doch aus Deutschland, sagen Sie doch Grüß Gott, dann freut er sich. Und Ich habe gemerkt, auf einmal wurde ich auf eine Weise aufgeregt, wie ich das nicht erwartet habe. Ich habe gedacht, na, triffst einen Papst, ist interessant und machst ein Porträt. Und auf einmal schlug mir doch das Herz bis zum Hals und ich dachte, mit meiner sächsisch-thüringischen Mundart kann ich doch nicht Grüß Gott sagen. Und wahrscheinlich, um das Ganze also herunterzubrechen, merkte der meine Aufregung und hat eben mit diesem Scherz, Sie sind also mein Raphael, einfach die Situation entschärft für mich. Und das fand ich auch ungeheuer anrührend.
Wobei Sie ja eigentlich sein Tizian waren, weil Sie das Papstporträt ja offensichtlich ein wenig zumindest nach dem Vorbild des Porträts von Paul III. Gemalt haben, das Tizian angefertigt hat.
War für mich sehr wichtig, das Tizian-Porträt, aber der Tizian kannte natürlich auch das Porträt von Raphael von Julius II., auf das ich mich ja auch beziehe, mit diesem Thronsessel, mit diesem leicht ins Halbprofil gesetzten Körper und dem Blick.
Also waren Sie ja sozusagen auch sein Raphael, wenigstens in zweiter.
Es war ein schöner Scherz.
Sie haben den Papst jedenfalls so gemalt, dass man den Menschen Josef Ratzinger sieht. Also einen alten Mann mit einem wachen Blick, etwas müden Augen. So sitzt er in eigentlich greisenhaft gebeugter Haltung in einem Sessel. Auch der leichte Überbiss mit der, sagen wir mal, extrem entspannten Unterlippe verstärkt diesen Eindruck noch ein bisschen. Man sieht auch jede Falte in seinem Gesicht. Die Darstellung der Haut ist offenbar wichtig, wenn Sie jemanden ganz realistisch malen möchten und die Spuren des Lebens zeigen.
Ja, das ist wichtig. Deshalb war mir auch eine persönliche Begegnung so wichtig. Man hatte mir, als der Auftrag an mich erging, Fotos geschickt aus Rom, blauer Himmel, Petersdom, lachend, wie Josef Ratzinger nie lacht. Und da habe ich gesagt, dann kann ich es nicht machen. Ich muss jemanden sehen. Ich muss die Textur der Haut sehen. Ich muss den Händedruck spüren. Ich muss die Stimme im Original hören. Das war für mich wichtig, aber das war natürlich für manche auch ein Problem mit diesem Porträt. Also da gab es extreme Ablehnung bis zu Punkten, wo man glaubte, man dürfte mir nicht erlauben, das überhaupt auszustellen oder Regensburg das anzunehmen.
Genau, da gab es Georg Genswein, den Sekretär des Papstes und irgendwie auch sowas wie der Lebensmensch von Josef Ratzinger. Der hat angemerkt, dass die jugendliche Frische seiner Heiligkeit nicht eingefangen sei bei dem alten Mann.
Ja, und da musste ich natürlich im ersten Moment laut lachen, habe dann aber auch gedacht, mein Gott, was macht man jetzt, wenn sowas kommt? Also ich hätte einen Greis gemalt, es wären zu viele Falten im Gesicht. Eine Falte, die sich in der Soutane aufgeworfen hat, weil er eben letztlich auch etwas in sich zusammengefallen war im Sessel. Und genau das war mir halt wichtig, diese Vermenschlichung des Amtes. Ich wollte ja nicht das Amt malen, sondern wollte die Person Ratzinger malen. Diese Falte sollte ich also glätten und soll doch einiges ändern. Und natürlich stand in dem Moment im Raum, was mache ich jetzt? Dann habe ich in Regensburg den Kunstreferenten angerufen, der hat das gleich weitergegeben. Dann rief mich der damalige Bischof Müller an, Kardinal Müller an der Glaubenskongregation später, und sagte, ändern Sie nichts, im Zweifel können wir es nicht ausstellen. Und ich habe dann Georg Genswein einen Brief geschrieben, habe ihm eine Anekdote geschildert mit dem berühmten Papstporträt von Velázquez, Innozenz der Zehnte. Der wurde vorher mehrfach schon von Bernini porträtiert mit Adlerblick und Wallebart. Und dann kommt dieser Realist Velázquez und malt, was er sieht. Und Innozenz war nicht so sehr amüsiert darüber, aber hatte die Größe zu sagen, ja, troppo vero, es ist zu wahr. Und hat es deshalb akzeptiert. Und gut, ich war dann damals wahrscheinlich auch, weil ich so aufgebracht war, etwas frech und habe geschrieben, wenn Sie Kraft und jugendliche Frische erwarten, lesen Sie die Schriften und suchen Sie es nicht im Antlitz eines 84-Jährigen. Aber im Endeffekt wurde es akzeptiert. Ich habe dann von Papst Benedikt das Foto, was ich ihm geschickt habe, mit Unterschrift zurück. Und anrührenderweise zu meiner Taufe hat er mir gratuliert und nicht zuletzt zum Naumburger Altar mir seinen Segen gegeben. Also ich glaube, das ist dann doch ganz gut gegangen am Ende.
Jetzt würde ich zum Schluss gerne noch über ein frühes Bild von Ihnen sprechen, Herr Triegel, das eine Allegorie der guten Regierung darstellt. Damit haben Sie mal das Rathaus in Plochingen bei Stuttgart ausgemalt. Der Titel erinnert natürlich an ein Wandbild der Frührenaissance im Innenhof des Rathauses von Siena. Da geht es um die gute und die schlechte Regierung. Sie haben also nur die gute Regierung gemalt in Plochingen, haben da wie in vielen anderen Bildern natürlich malerische, künstlerische Tradition des Abendlandes aufgegriffen. Und ein oft zitierter Satz von Ihnen lautet, mir macht es Freude, mich als Maler in der Tradition des Abendlandes zu bewegen. Und da muss ich Sie natürlich fragen, zum Schluss, Herr Triegel, wie unterscheidet sich das Abendland, das Sie malen und als Maler verehren, von der Vorstellung des Abendlandes bei Pegida und AfD, die in deren Worten Sorten Islamisierung und Überfremdung befürchten, deshalb auf Volksgemeinschaft und Fremdenfeindlichkeit setzen. Wie unterscheidet sich Ihre Vorstellung von Abendland von dieser in Teilen rechtsextremen Bewegung, die im Osten Deutschlands gerade dabei ist, eine Volkspartei zu werden?
Ja, Sie können sich vorstellen, was für Sorgen ich mir hier in Sachsen mache, wo die AfD jetzt so stark geworden ist. Ich könnte einfach nur darauf antworten, dass diejenigen, die glauben, die Werte des Abendlandes zu verteidigen von AfD, von Pegida, genau diese Werte eben mit Füßen treten. Für mich die wichtigsten Werte ist Humanität, ist Liebe und Nächstenliebe und Mitleiden mit anderen, mit Schwachen. Und das wird da verraten. Also das ist auch für mich ein Missverständnis von Tradition. Wir müssen uns klar machen, dass ganz wichtige Texte, und ich sage es jetzt nochmal, des Abendlandes, weil ich finde auch, dass wir diesen Begriff nicht diesen Brandstiftern überlassen dürfen. Nur weil er vermeintlich durch diese diskreditiert ist, sollten wir alles tun, uns ihn eben zurück zu erobern durch die Inhalte, mit denen er nach wie vor für mich gefüllt ist. Uns wären viele Texte nicht überliefert, wenn nicht Araber sie übersetzt hätten. Wir hätten keinen Aristoteles, wenn es da nicht eine Übersetzung aus dem Arabischen gegeben hätte. Wie eigentlich dieser Kulturraum des Abendlandes mit dem Kernraum des Mittelmeeres immer ein Raum ist des Austausches, wo immer Bezug genommen worden ist, auch auf das Fremde. Ich finde, was Pegida und AfD machen, das ist Verrat an diesem Begriff, weil er Verrat an den Werten ist.
Der Maler Michael Triegel in Leipzig. Wer sich einen Überblick über sein Werk verschaffen will, zwei Bildbände sind auf dem Markt. Discordia Concors, auf Deutsch so viel wie Einigkeit im Uneinssein. Ja?
Ja.
Und der Bildband Die Verwandlung der Götter. Vielen Dank, Herr Triegel, für Ihre Zeit und vielen Dank für dieses Gespräch.
Es hat mir große Freude gemacht. Vielen Dank.
Mein Name ist Dietrich Brandts.